Heute Stufen der Hingabe, Gesetze des geistlichen Lebens, spricht jetzt unsere Diözesansprecherin und Eremitin der Anbetung, Barbara Usobo.
Ich muss euch gleich sagen, dass mir dieses Thema große Kopfzerbrechen gemacht hat. Aus zwei Gründen. Einmal denke ich, ist es schöner, in dem zu sein, worüber wir heute sprechen müssen. Und trotzdem ist das Sprechen darüber, meine ich, sehr, sehr wichtig. Das andere, was mir Kopfzerbrechen gemacht hat, war, dass dieses Thema eigentlich sehr, sehr viel umfasst und es sehr viel zu sagen gäbe darüber. Und ich möchte gleich sagen, das, was wir heute tun, ist sicher ein Überblick. Ein Weg, wie er beginnt und wo er, wenn der Herr führt, enden kann. Und ich möchte versuchen, bei den ersten Phasen oder Stufen vielleicht ein bisschen ausführlicher zu sein, bei den letzten ein bisschen weniger ausführlich, je nachdem, wie die Zeit reicht. Noch etwas möchte ich gleich dazu sagen, weil es, meine ich, wichtig ist, mit welcher inneren Einstellung wir uns diese Gesetze des geistlichen Lebens oder diese Stufen der Hingabe anschauen. Die große Versuchung ist, immer zu fragen, und wo stehe jetzt ich? Und auf welcher Stufe oder in welcher Phase bin jetzt ich? Und die Lehrer des geistlichen Lebens sagen, genau das ist falsch. Vielleicht können wir wenigstens versuchen, nicht mit der Frage zu hören, wo stehe ich? Denn es ist eigentlich ganz unwichtig. Der Herr führt. Und wo stehe ich? Da fangen wir schon wieder an, um das Ich zu kreisen. Und das ist gar nicht gut. Und wo stehe ich? Klingt wenig demütig. Sondern versuchen wir es so zu hören, bei den verschiedenen Phasen des geistlichen Lebens und der Stufen der Hingabe, dass wir einfach hören und vielleicht bei manchem eine Bestätigung finden, bei manchem sehen, aha, so geht es also weiter und die Dinge können sein und da hinein kann mich Gott führen. Oder auch, jetzt verstehe ich, was im Augenblick bei mir geschieht. Ich meine, so ist es besser. Ich möchte noch etwas vorausschicken. Die Gesetze des geistlichen Lebens. Das ist mehr, ich sage es jetzt mal sehr wissenschaftlich, eine Erfahrungswissenschaft. Das heißt, Erfahrungen im geistlichen Leben durch die Jahrhunderte hindurch sind gesammelt, systematisiert worden. Das gibt eine gewisse Sicherheit für unser eigenes persönliches religiöses Leben, eine gewisse Bestätigung. Beweisen kann ich etwas, was aus der Erfahrung kommt, nicht, so wie in anderen Wissenschaftszweigen. Ich denke, es ist auch nicht nötig. Ich denke an einen Ausspruch in einem Film über Bernadette Soubirous, wo jemand sagt, Diejenigen, die glauben, haben keine Erklärung nötig. Und diejenigen, die nicht glauben, für die ist keine Erklärung möglich. Ein tiefes Wort. Ich denke aber doch, auch wenn keine Erklärung möglich ist, finden wir den Weg der Mystik, den Weg der Gotteserfahrung, den Weg der liebenden Hingabe auch in der Bibel. Die Lehrer des geistlichen Lebens sagen, der Beginn der Mystik, und das heißt immer der einer tiefen Gotteserfahrung, schon im Alten Testament das Buch Hosea. Ich kann es jetzt nur benennen. Bitte mal nachlesen, wenn es interessiert. Das Buch Hosea, wo der Prophet die Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel beschreibt als eine Beziehung der Liebe im Vergleich, dass jemand eine Frau heiratet und dass diese Frau auch untreu wird. Und was dann Gott mit dieser Frau tut und wie er sie an sich zieht. Mystik. Oder im Alten Testament das Hohelied der Liebe. Reine Mystik. Oder im Neuen Testament, wenn ihr einmal die Kapitel lest, Johannes 14 bis 17. Oder einige Stellen in den Paulusbriefen, im Johannesbrief, Gott ist die Liebe. Das, was wir uns heute anschauen wollen, das hat eine sehr große Spannweite. Manche nennen es den Aufstieg des Gebetes, Stufen des Gebetes, Flugbahn des Gebetes und damit immer der Hingabe an Gott. Ich denke, es ist ganz schlicht und einfach eine Frage des inneren Wachstums. Für die Stufen des Gebetes, der Hingabe für diesen ganzen Weg, gibt es einen Anfang, eine Mitte, ein Ende. Ich möchte, dass Sie erstmal ein Stück so den Gesamtüberblick bekommen. Ein Anfang, wo bei meinem Leben mit Gott, bei meinem Gebet, der Verstand noch sehr tätig ist, ist gut. Im Betrachten, im Meditieren, im Überlegen, wo ich bete in einer diskursiven Form, also das heißt mit Worten und oft mit noch schon geprägten Gebetsformen. Die Mitte ist ein sogenanntes affektives Gebet, also ein fühlendes Gebet, wo das Herz sehr stark mitschwingt und wo mein Wille sehr stark gefordert ist, wirklich mein Wollen, und ich will glauben und hoffen und lieben. Ich möchte meine Schuld bereuen. Ich möchte Gott vertrauen, ich möchte ihm im Lobpreis mich nähern, das, was wir vorhin gemacht haben. Ich denke, dass charismatische Erneuerung in dieser Mitte des Gebetsweges ansetzt. Der Lobpreis, das Gebet mit eigenen Worten aus einem Herzen, wo sehr viel mitschwingen darf an innerer Empfindung. Das Ende dieses Weges ist ein sehr einfaches Gebet, ohne viel Worte, ein liebender Blick, ein Ausruhen. Contemplatio, sagen die Lehrer des geistlichen Lebens. Und wenn man das Wort versucht, irgendwie zu übersetzen, dann ist es der Tempel unseres Inneren, der Tempel unserer Seele, und da hinein dürfen wir schreiten, immer tiefer, bis die Mystiker sprechen von der Seelenspitze oder vom Grund der Seele. Contemplatio, also vielleicht Verinnerlichung als Übersetzer. Das Ende des Weges ist eine sehr tiefe Verinnerlichung, ist Einswerdung mit Gott. Wobei die Kräfte der Seele, der Verstand, die Fantasie, das Gedächtnis, eigentlich alles, was uns anfangs so sehr geholfen hat, Ruhm und Worte gibt es keine mehr. Man kann diese Spannweite auch anders bezeichnen. Von der Aktion, dem Tun des Menschen, zur Passion, wo wir das Tun des Herrn an uns wirken lassen. Und das bringt uns ein Teil wirklich ins Leid hinein. Wir kommen noch drauf. Das heißt, ich tue weniger und der Herr tut mehr. Oder die Spannweite noch anders gesehen. Es gibt, sagen die Lehrer des geistlichen Lebens, verschiedene Arten von Vereinigung des Menschen mit Gott. Der Weg des Menschen hin zu Gott und mit Gott ist immer ein Weg der Hingabe, ein Weg der Vereinigung mit Gott. Denn das ist das Wesen der Liebe, das Einswerden. Es gibt eine natürliche Vereinigung, die allen Geschöpfen eigen ist. Der Mensch ist Abbild Gottes. Das heißt, dass Gott in ihm wohnt, dass sein Wesen in ihm ist und dass Gott ihm mit seiner Gegenwart zur Seite steht, dass er als Schöpfer Herr ist über den Menschen. Das ist die ganz natürliche Vereinigung. Wir sagen doch so oft, wir müssen im anderen Gott sehen. Das ist es. Es gibt eine übernatürliche Vereinigung, die ist allen Gerechten eigen. Das heißt, allen, denen Gott inne wohnt durch die Gnade, die Teilnahme ist an der göttlichen Natur. Wir kennen vielleicht noch vom Religionsunterricht den Ausdruck heilig machende Gnade. Wo der Mensch Gott zugekehrt ist. Und diese heilig machende Gnade, diese übernatürliche Vereinigung verträgt sich nicht mit schwerer Sünde. Wohl aber mit lässlichen Sünden, noch mit unseren schlimmen Neigungen, noch mit unseren ungeordneten Abhängigkeiten. Diese übernatürliche Vereinigung ist schon da, auch wenn wir oft noch mehr ein Zerrbild sind als ein Abbild des Wesens Gottes. Zu dieser übernatürlichen Vereinigung gehört auch der Empfang der Eucharistie. wo wir noch lange nicht vollkommen sind und zu sein brauchen. Aber der Herr uns durch diese übernatürliche Vereinigung immer tiefer in die Vollkommenheit hineinführt. Die dritte Vereinigung nennen die Lehrer des geistlichen Lebens die Vereinigung der in der Vollkommenheit. Das heißt, wenn der Mensch durch eine Reinigung, die aktiv und passiv ist, wir kommen noch drauf, von all dem befreit wird, was noch so verkehrt und verbogen in ihm ist. Stellen wir uns das so vor, ein modernes Gleichnis, irgendwo so eine Mülldeponie. Was häuft doch der Mensch in seinem Leben alles an Sünde und an Verkehrtheiten auf? Das ist so wie eine Mülldeponie. Und der Herr muss kommen in dieser übernatürlichen Vereinigung. Der Herr muss kommen, wir sind hilflos vor dieser Mülldeponie. Und er muss diesen Müllhaufen abtragen, abtragen, abtragen. Und er hilft uns immer mehr dazu. Und wenn dieser Müllhaufen abgetragen ist, dann brauchen wir uns nicht einbilden, dass wir vollkommen sind. Denn was wir eigentlich so wichtig bedenken, Sünde ist nicht nur so ein paar Flecken auf der Seele. Das Erdreich ist verseucht. Das heißt, unser Inneres ist noch so tief verkehrt und verseucht und verbogen. Und das muss alles erst in Ordnung kommen. Das alles muss erst aus uns raus, bevor uns Gott die dauernde, ständige, tiefe Vereinigung schenken kann. Und dabei gibt es wieder eine aktive Vereinigung, wo ich noch etwas tue, wo mein Wille sich ganz dem Willen Gottes anpasst. Und es gibt eine passive Vereinigung, wo ich überhaupt nichts mehr tue, nur noch die Theologie sagt eine eingegossene Vereinigung. Das ist das Höchste, wo Gott einen Menschen auf dieser Erde hinführen kann. Teresa von Avila, wir werden sie heute noch öfter zitieren, auch den Johannes vom Kreuz. Teresa von Avila hat für diesen Weg der Stufen der Hingabe einen sehr bildhaften Vergleich. Ich möchte nur ganz kurz ihn erwähnen. Sie sagt, die Seele ist ein Garn und der Herr legt diesen Garten an, nicht wir. Und der Herr macht alles, er reißt das Unkraut raus, da denken wir an die Müllhalde, ja, er reißt das Unkraut raus, er bereitet das Erdreich, er gräbt um, er pflügt, er sät. Und das Einzige, was wir tun müssen, ist die Bewässerung. Und da setzt Teresa an und sagt, es gibt vier Arten der Bewässerung. Einmal, ich muss mich noch sehr anstrengen und plagen, wenn ich damals in ihrer Zeit ja, mit einem Schöpfeimer das Wasser aus dem Brunnen heraufziehe und dann damit bewässere. Das heißt, in meinem religiösen Leben, in meinem Leben des Gebetes muss noch sehr viel geschehen, wo ich meine eigene Kraft brauche, wo ich mich selber anstrenge, ich spreche, ich denke, mein Wille setzt verschiedene Akte Wir haben vorhin gesagt, im Glauben, Hoffen, Lieben. Aber ich bin natürlich auch sehr leicht ablenkbar, wenn ich so viel selber denken und sprechen muss. Es ist eigentlich noch recht anstrengend. Aber ich muss so beginnen. Ich kann nicht das Haus irgendwo am Speicher anfangen zu bauen. Das Zweite, sagt sie, die zweite Art der Bewässerung, wenn ich ein Schöpfrad habe, dann geht das schon ein bisschen leichter. Dann muss ich das Wasser nicht hochziehen mit dem Eimer. Sie sagt, das Gebet ist schon einfacher. Eine liebende Aufmerksamkeit, einfach ein Dasein vor Gott, ein Ausruhen in seiner Gegenwart. Und die Seele empfing so viel. Die dritte Weise, seinen Garten zu bewässern, ist, ich leite einen Bach oder am besten gleich einen Fluss durch diesen Garten. Sie sagt, bei dieser Art Gebet hat der Verstand und hat der Wille eigentlich wenig zu tun. Hier beginnt Kontemplation. Hier beginnt eine ganz tiefe Verinnerlichung. Wir kommen noch drauf. Die vierte Art, es regnet. Es regnet einfach. Das ist die ganz tiefe Nähe mit dem Herrn. Das ist die Einheit, die Vereinigung mit dem Herrn. Es gibt auch Gefahren bei diesen verschiedenen Arten der Bewässerung der Seele. Die eine Gefahr, dass ich nicht den Schirm aufspanne, wenn es regnet. Denn dann kommt mir so viel vom Herrn und ich kann es nicht empfangen. Ich meine immer noch, ich muss selber etwas tun. Herr, lass mich jetzt in Ruhe, ich will beten. Andere Gefahr ist, dass ich, wenn es nicht regne, nicht mehr beginne, wieder Wasser zu schöpfen. Herr, es war doch so schön, jetzt will ich nie mehr etwas tun. Ich möchte ein bisschen konkreter werden. Ich wollte bloß erstmal den Überblick geben. Teresa von Avila sagt, diese vier Arten oder diese vier Stufen des Gebetes noch ein wenig ausführlicher, konkreter in ihrem letzten Werk, dem reifsten Werk der Seelenburg oder innere Burg wird es oft genannt, wo sie da angekommen ist, wo Gott das Höchste schenkt, was auf dieser Erde möglich ist, und sie schaut zurück. Und sie schaut, wie ging es denn an? Und wie gingen die Schritte bis zu dieser höchsten Stufe? Sie vergleicht das Innere des Menschen mit einer Burg, mit verschiedenen Wohnungen. Aber sie sagt, diese Wohnungen sind in konzentrischen Kreisen angeordnet. Und man geht also vom äußeren Kreis nach innen. Eine Reise nach innen. Die erste Wohnung bei dieser Reise, sagt sie, das ist für solche, die ganz am Anfang stehen, die beginnen. Sie haben viel guten Willen, aber auch eine Menge weltlicher Sorgen und Beschäftigungen. Und sie sagt, man wird leicht eine Beute der Versuchungen. in dieser Phase. Und Satan versucht in Legion, sagt sie, dass jemand, der in dieser ersten Wohnung ist und so seine ersten Schritte mit Gott tut, ja nicht weitergeht. Denn dann kann Gott sehr viel mit ihm tun. Und sie sagt, 1000 Gedanken an weltliche Geschäfte beschäftigen einen noch, obwohl man schon erkennt die Notwendigkeit, man muss sich eigentlich auf viel Wichtigeres konzentrieren und von viel Unwichtigem losmachen. Wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Und sie spricht davon, dass im Menschen eigentlich eine ganz große Schönheit ist. Die Schönheit der Seele, die nach dem Bild Gottes geschaffen ist. Die Schönheit schon in der natürlichen, in der übernatürlichen Vereinigung. Sie vergleicht es mit einem Diamant oder mit einem klaren Kristall. Oder Katharina von Siena spricht einmal, dass Gott selbst über die Schönheit, die innere Schönheit seines Geschöpfes ergriffen ist. Und sie spricht umgekehrt, wenn Sünde von Gott total trennt über die Hässlichkeit der Seele, Finsternis. Und das, was der Seele Glanz verleiht, ist in ihrer Tiefe und sie hat überhaupt keinen Anteil daran. In dieser ersten Wohnung, in diesem ersten Schauen auf Gott, beginnt auch die Selbsterkenntnis. Das geht immer Hand in Hand. Und diese Selbsterkenntnis zieht sich durch diese ganzen Wohnungen, durch die ganzen Stufen der Hingabe. Und sie wird immer schmerzlicher und immer schwerer. Nicht, weil Gott für seine Größe und für seine Heiligkeit uns als Hintergrund braucht. Ja, für sein Licht, die Dunkelheit, unsere Dunkelheit als Hintergrund. Sondern es ist so, wenn wir ins Licht kommen, dann sehen wir erst, was bei uns alles nicht stimmt. Und je näher wir dem Licht kommen, desto mehr erkennen wir es. Mit dieser Selbsterkenntnis aber schenkt uns Gott Demut. Immer wieder sagt Teresa, Demut ist der Weg dahin und ist das Allerwichtigste. Und sie hat mal überlegt, warum ist eigentlich Gott so ein Liebhaber der Demut? Und sie kommt drauf, weil er ein Liebhaber der Wahrheit ist. Demut ist, dass ich mich in meine Wahrheit stelle. Und meine Wahrheit ist nicht immer angenehm für mich. Selbsterkenntnis beginnt in dieser ersten Stufe. Wir brauchen uns nicht wundern, dass heute so viele Leute das Böse gut nennen. Sie sind noch nicht einmal in dieser ersten Wohnung. Sie haben noch nicht einmal den ersten Aufblick zu Gott. Wie soll jemand ein Gefühl für Schuld bekommen, ohne Aufblick zu Gott? Die zweite Wohnung, sagt Teresa, das ist bereits der Beginn des innerlichen Gebetes. Da, wo ich anfange, in Treue zu beten. Ja, unsere stille Zeit, da legt die Erneuerung den Finger drauf. Da, wo ich beginne, mein Leben nach dem Willen Gottes auszurichten. Aber Der Widersacher wird uns versuchen mit allem, was die Welt zu bieten hat. Und Teresa sagt, der Widersacher bietet die ganze Hölle auf. Denn wenn jemand in die zweite, die dritte und so weiter Wohnung geht, dann wird er von großem Nutzen sein für die Kirche, für die Welt, überall, wo er ist. Ganz wichtig ist, dass ich mich nach dem Willen Gottes ausrichte. Und Teresa sagt, ja, wie soll das gehen, wenn ich schon am Anfang irre gehe und meine, Gott möge doch meinen Willen tun und mich die Wege führen, die ich gerne gehen würde. Was ist das für ein Grund? Da bricht alles zusammen. Ich denke auch, dass die Erneuerung da den Finger drauf legt, dass ich frage, Herr, was willst du von mir? Die dritte Stufe der Hingabe oder die dritte Wohnung im Vergleich mit der Teresa, da beginnt es schwer zu werden. Da beginnt die Trockenheit im Gebet. Und manche in der Erneuerung, die so die ersten Schritte gegangen sind und die erste Begeisterung hinter sich haben, sagen dann, jetzt bin ich von Gott genauso enttäuscht wie von allem anderen. Was ist jetzt? Ich spüre nichts mehr. Ich kann nicht mehr beten. Ich spüre seine Nähe nicht mehr. Hat mich Gott auch im Stich gelassen? In den Zeiten der Hochstimmung werde ich wenig erkennen, wie ich bin. Aber auch in den Zeiten tiefer Gotteserfahrung, die noch sehr ins Gefühl hineingeht, bin ich nicht fähig, mich selbst zu erkennen. Ich werde mich viel besser selber erkennen in den Zeiten der Trockenheit und der Dürre, wo mich Gott fühlen lässt, wie elend ich eigentlich bin. Er entzieht mir für kurze Zeit vielleicht die fühlbare Nähe und ich bekomme eine ganz klare Einsicht in meine Fehler. Es kann mir passieren, dass ich von anderen plötzlich nicht mehr so geachtet werde, dass meine Ehre geschmälert wird. Teresa sagt, Gott beschützt die Tugend gern vor anderen, damit sie nicht durch andere in Missachtung kommt oder damit sie nicht durch meinen Stolz kaputt gemacht wird. Wir sollten eigentlich da den Wunsch haben, ach, als die Verächtlichsten von allen zu gelten. Auf dieser Stufe, sagt Therese, ist es auch sehr, sehr wichtig, dass ich nicht nur Sünde meide, sondern dass ich die Gelegenheiten zur Sünde meide. Es ist wie ein Gang auf dem Eis. Die Gefahr des Eindrucks ist noch so sehr da. Ich bin noch so sehr in dieser dritten Wohnung in der Nähe der zweiten und in der ersten. Ich kann es mir nicht leisten, mich in irgendeine Gelegenheit zur Sünde hineinbegeben, sonst ist alles kaputt. Es ist auch gut, dass ich in dieser Phase auf meine eigenen Fehler schaue, nicht auf die der anderen. Und ganz wichtig, ich denke an manche, was mir Leute schon in der Erneuerung erzählt haben, wir dürfen nicht verlangen, dass alle Leute unseren Weg gehen. Warum? Gott führt jeden auf seine Weise. Mir hat mal jemand gesagt, ich möchte den Weg der Vollkommenheit gehen. Und wer zu mir zum Gespräch kommt, den führe ich den Weg der Vollkommenheit. Was für eine Anmaßung. Ich weiß ja gar nicht, welchen Weg Gott mit dem Einzelnen gehen möchte. Und welche Stufen der Hingabe Gott den Einzelnen führen möchte. In dieser Stufe, wo die erste Trockenheit beginnt, gibt es eine Gefahr. Manche Lehrer des geistlichen Lebens sagen, dass Menschen auf dieser Stufe stehen bleiben, nicht weiterkommen. Sogar Priester, sogar Ordensleute sagen sie, kommen nicht weiter. Es gibt eine Starrheit im Gutsein. Es gibt eine Aufrichtigkeit, die einen hindert, demütig und kindlich zu sein. Und dann bleibt man stehen. Wer sich für gut hält und darin erstarrt, bleibt stehen. Kommt nie mehr weiter. Wer kindlich wird, demütig, klein, kommt weiter. Die vierte Wohnung ist das Gebet der Ruhe. Teresa spricht aber auch von einem Gebet der Sammlung, das vor dem Gebet der Ruhe ist. Und ich meine, darin haben viele von uns Erfahrung. Es gibt wieder mal drei Arten Gebet der Sammlung. Teresa sagt bei der ersten Art so tröstlich: Die Gedanken, die ständig abirren. Was soll ich denn tun? Ich möchte doch anders beten. Und dauernd sind die Gedanken weg. Und dann klagen wir, ich kann nicht beten. Teresa sagt, was tun? Ertragen. Aushalten, dass die Gedanken abirren. Wie oft bringe ich Gebetszeiten damit zu, dass ich eine Stunde lang mich ständig wieder herhole, weil meine Gedanken abgeirrt sind. Und wenn ich nach dieser Gebetszeit aus meiner Kapelle rausgehe, dann bin ich trotzdem ein anderer Mensch. Teresa sagt, lassen wir die Mühle doch klappern, kümmern wir uns nicht drum. Wenn ich mich auf die Gedanken stürze, wird es nur noch schlimmer. Das ist bereits ein Gebet der Sammlung. Die Mühle klappern lassen und bei Gott sein. Es gibt ein Gebet der Sammlung, wo ich sehr intensiv in meinem Innern auf den Herrn gerichtet bin. Wo ich ganz nah beim Herrn bin. Und trotzdem merke ich irgendwo, dass meine Gedanken noch wer weiß wo irren oder dass der Verstand wer weiß wo herumläuft. Soll er doch. Im tiefen Innern bin ich beim Herrn. Und es gibt ein übernatürliches Gebet der Sammlung. Teresa sagt darüber etwas ganz Schönes und Wichtiges, meine ich. Die Sinne und die äußeren Dinge scheinen mehr und mehr ihr Recht zu verlieren, weil die Seele ihr verlorenes Recht wiedergewinnt. Ich meine, bei diesem Satz sollten wir ein Leben lang bleiben. Dass das Äußere in unserem Leben immer mehr an Recht verliert, weil die Seele ihr verlorenes Recht wieder gewinnen möchte. Bei diesem übernatürlichen Gebet der Sammlung, da versucht nicht der Verstand mit aller Gewalt nach innen zu kommen, sondern er schaut nur ganz aufmerksam auf das, was der Herr in mir tut. Ich erfahre das manchmal so, dass ich spüre, dass der Verstand überall hinrennt und sich plagt und doch nichts begreift und dieses und jenes anfasst und doch bei nichts stehen bleibt. Das ist eine ganz schmerzliche Erfahrung. Und wenn dann der Verstand endlich irgendwo da oben stehen bleibt und mich in Ruhe lässt, manchmal sage ich, du verstehst doch nichts vom Beten, bleib bitte. Die Seele soll führen im Gebet. Die Seele weiß viel besser, was ihr gut tut und was der Herr jetzt von ihr möchte. Wenn der Verstand da oben stehen bleibt und die Seele in die Tiefe führt, dann bin ich in einer ganz, ganz tiefen Sammlung und beim Herrn. Dann bin ich auf dem Weg in das Gebet der Ruhe. Wie kommt man in dieses Gebet der Ruhe? Teresa, Demut, Demut. Wissen, dass überhaupt nichts verdient ist. Dass ich nichts tun kann. Ich meine, da gehen manchmal die Praktiken auch bei Kursen auseinander. Teresa sagt, das Gebet der Ruhe muss der Herr selbst geben. Man kann es nicht eigenmächtig versuchen. Sich nehmen, mühen, das führt zu nichts. Ich denke an manche Praktiken, wo man also durch viel, viel Übung versucht, den Verstand endlich ruhig zu stellen. Ja, und dann greife ich da nicht nach etwas mit viel Mühe, was der Herr mir selbst geben möchte und was ich niemals aus eigenem haben kann. Immer dann, wo ich selbst etwas greifen möchte, da ist meine Liebe noch sehr eigennützig. Wieder Mangel an Demut. Mir hat mal erst vor kurzem jemand erzählt, der hatte einen Kurs gemacht über kontemplatives Gebet. Ja sicher, wenn man darüber sprechen muss, dann muss man systematisieren. Teresa systematisiert mit den 7 Wohnungen. Aber dann fing er an, Zettel vor sich, erster Akt, also los. Er versuchte mit Gewalt den ersten Akt, ich weiß nicht wie, in sich zu biegen. Dann zweiter Akt, dritter Akt. Und dann beklagte er sich mal in einem Austausch, er kann das nicht, es geht nicht. Es wird nie gehen, weil ich mir es vom Herrn schenken lassen muss. Zu früh hineingehen, da ist immer noch mein eigener Wille dabei, aber auch nie zu spät. Das heißt erkennen, wenn der Herr mich da hineinführt und dann den Mut haben, auch hineinzugehen. Woran erkenne ich das? Und ich meine, ich spreche jetzt wieder aus Erfahrung von manchen. Einmal, ich merke, ich bin einfach nicht mehr fähig, mit vielen Worten zu beten. Ich bin nicht mehr fähig zu betrachten. stundenlang mit dem Verstand mich da hineinzudenken in manche Schriftstellen. Es geht nicht mehr. Manche erschrecken und sagen, jetzt kann ich nicht mehr beten. Früher konnte ich so gut beten. Johannes vom Kreuz sagt, man muss dabei aber auch merken, dass ich keine Freude habe, obwohl ich vom Verstand her gar nicht mehr betrachten kann, dass ich auch keine Freude habe, mit meinem Verstand, mit meiner Fantasie woanders zu sein. Sondern, dass ich Freude spüre, allein zu sein, in der Stille zu sein, in der liebenden Aufmerksamkeit auf Gott zu sein, ohne besondere Gedanken. Heute sagt man zwecklos, einfach zwecklos vor Gott zu sein und sogar noch meine Fürbitten zu vergessen, nur da sein. Und alle drei Kennzeichen müssen da sein, denn mein Nicht-Beten-Können kann auch Zerstreutheit sein, Mangel an Eifer, Melancholie kann sich einschleichen. Also, ich bin nicht mehr fähig zu beten, ich habe auch keine Freude, meine Fantasie auf andere Dinge zu richten. Ich habe nur noch Freude, zwecklos vor Gott zu sein. Das ist das Kennzeichen, das der Herr in dieses Gebet der Ruhe hineinführt. Ich muss euch eine eigene Erfahrung erzählen. In meiner ganz frühen Jugend habe ich plötzlich gemerkt, zum Beispiel bei der Messe, nach der Heiligen Kommunion, dass ich eigentlich viel lieber beten würde, ohne ein einziges Wort. Das war so schön. Aber ich hatte ja keinen Menschen, den ich fragen konnte. Da habe ich mir gedacht, aber das ist vielleicht nicht mehr gebetet. Und dann habe ich mir das so vorgenommen, solange der Priester am Altar ist, bete ich schön die Gebete, die da alle im Gebetbuch stehen. Dann habe ich meine Pflicht getan und dann wird es erst richtig schön. Ich habe das oft so gemacht. Bis mir eines Tages, manchmal hat mir dann mein Verstand in einigen Dingen geholfen. Und eines Tages habe ich mir gedacht, also so falsch kann doch das gar nicht sein. Wie ist das eigentlich, wenn sich zwei Leute gern haben? Zuerst werden sie mit dem Erzählen überhaupt nicht fertig. Ja, ich weiß mal zwei Freundinnen, wenn die nach ein paar Stunden heimgekommen sind, hat die Mutter gesagt, na, seid ihr jetzt endlich fertig mit dem Erzählen? Dann haben sie gesagt, ach Mama, da werden wir nie fertig. Und eines Tages, wenn sich die zwei sehr gern haben, reden sie eigentlich gar nicht mehr so viel. Sie sitzen beieinander und halten sich an der Hand. Mehr nicht. Und es ist viel schöner. Und sie verstehen sich, es genügt ein Blick, es genügt ein einziges Wort, es braucht oft nicht einmal ein Wort. Wenn das schon bei Menschen so ist, habe ich mir gedacht, dann muss das im Zusammenhang mit Gott sicher auch richtig sein. Und dann habe ich mich so richtig fallen gelassen da hinein. Endlich kein Wort mehr reden müssen, sondern nur da sein und ausruhen dürfen bei ihm. Mir hat mal jemand erzählt, dass er wahnsinnige Mühe hatte bei der eucharistischen Anbetung. Er hat immer gemeint, ich sage das jetzt boshaft, er muss Gott unterhalten. Und der Gesprächsstoff ging ihm halt sehr schnell aus. Und dann, bis er mal gehört hat, dass er einfach nur Dasein braucht. Und dann hat er gemerkt, wie schön das ist und wie gut das tut. Und er kam hinein in dieses Gebet der Ruhe. Franz von Sales hat einen anderen Vergleich. Er sagt, es ist wie bei Stecknadel und einem Magnet, die gar nichts mehr tun. Sie richten sich auf den Magnet und dann ist nichts mehr. Ruhe. aber sie sind vollkommen auf diesen Magneten ausgerichtet. Und dann kommt Klarheit, eine ganz große Klarheit ins Leben. Teresa sagt, Gott hilft der Seele, ihn in ihrem eigenen Innern zu suchen, und dort findet sie ihn weit besser als sonst überall in den Geschöpfen. Nicht durch Verstand, nicht durch Vorstellungskraft. Es ist einfach ein Fallenlassen, ein Zurückweichen vom Außen ins Innere. Wen Gott da hineinführt, der wird sehr schnell spüren, dass seine Seele eine große Weite bekommt. Und dass er keine Angst mehr hat vor Gott, nur noch vor der Hölle. Und er wird spüren, dass er eine ganz große Sehnsucht nach Gott bekommt, eine Sehnsucht für Gott, etwas zu tun, aber das Leid tritt in sein Leben. Ja? Er wird sogar eine Sehnsucht bekommen nach Leid. Warum? Keiner leidet gern. Das wäre verrückt. Aber man spürt, dass manche innere Trockenheiten einem dem Herrn näher bringen, weil meine Liebe selbstloser wird, tiefer wird, viel stärker wird. Und dann wünscht man sich so etwas, damit das geschieht. Teresa schreibt an dieser Stelle, ich meine, etwas über das Ruhen im Geist. Sie nennt es nicht so. Aber ich meine, es ist sehr, glaube ich, sehr interessant für uns in der charismatischen Erneuerung. Sie sagt zu Beginn, wenn Menschen noch nicht gewohnt sind an Gottes Erfahrung, ja, wenn sie noch sehr schwach sind und wenn auch der Körper noch sehr schwach ist, dann kann es passieren, dass sie umfallen. Das ist am Beginn. Ich möchte das extra betonen, ja, weil manche bei uns in der Erneuerung, mei, da passiert Ruhen im Geist, ja, und dann meint man schon, man hat das Höchste. Ja, sicher, man hat eine sehr schöne Gotteserfahrung. Aber es ist der Beginn. Teresa sagt, wenn die Seele an Gottes Erfahrung gewöhnt ist, kippt man nicht mehr um. Und sie schreibt sogar, dass es eine Gefahr ist, dass dann manche, das habe ich allerdings in der Erneuerung einmal erlebt, dass manche sich dann da gleiten lassen und fallen lassen und stundenlang liegen und meinen, sie würden Gott erfahren. Und Teresa sagt, das ist Krampf. Die fünfte Wohnung, sagt Teresa, ist das Gebet der Vereinigung. Aber nur für kurze Zeit. Ja, wo der Schöpfer mit dem Geschöpf eins wird. Weil es das Wesen der Liebe ist. Da, glaube ich, spüren wir am allerdeutlichsten, das kann man sich nur schenken lassen. Aber es gehört Mut dazu. Ja, es gehört Mut, dieses Geschenk anzunehmen und sich da hineinzugeben, weil wir halt so unvollkommene Menschen sind. Aber Das, was mir eigentlich geholfen hat, war, dass ich mir gedacht habe, wie ist denn das in einer Beziehung der Liebe? Wenn der, der geliebt wird, sagt, Anna, geh mal lieber auseinander, ich bin doch nicht schön genug, dann zerbricht alles und man verletzt die Liebe. Genauso ist es bei Gott, wenn ich nicht den Mut habe, sein Geschenk anzunehmen, wenn er sich mir hingeben will, dann verletze ich höchstens die Liebe. Wie erklärt Teresa von Avila diese Vereinigung mit Gott? Sie sagt, für kurze Zeit. Die Seele, sagt sie, nimmt wahr, dass sie mit Gott vereint ist. Und zwar mit einer ganz großen Gewissheit. Und dann kann sie nichts mehr tun. Hat sie vorher nachgedacht? Ist es nicht mehr möglich? Hat sie in Worten gebetet vorher? Ist es nicht mehr möglich? Hat sie gemerkt, wie unvollkommen sie ist? Ist alles nicht mehr möglich. Die Kräfte der Seele sind ganz hineingebunden in die Vereinigung mit Gott. Sie kann nichts mehr tun, sie kann nur den Herrn empfangen. Dazu gehört eine totale Hingabe an den Herrn, dass ich wirklich nur noch will, was Gott will. Teresa sagt, das ist die sicherste Vereinigung. Wenn der Herr ab und zu in diese Vereinigung hineinführt, wo man gar nichts mehr tun kann und doch spürt, dass man total mit Gott eins ist. Sie sagt, der empfindet sich als Gottes Eigentum, aber er fühlt sich irgendwo fremd plötzlich in der Welt und in der Umgebung. Aber gleichzeitig wird er anfangen, den Mitmenschen nützlich zu sein, weil es für ihn ein ganz großes Anliegen ist, die Ehre Gottes. Ein ganz großer Schmerz über die Menschen, die verloren gehen. Ein großer Wunsch, dass doch viele Menschen gerettet werden. Ein ganz großer Schmerz, wenn sie sehen, wie Gott beleidigt wird. In dem Moment, wo sie eins waren mit Gott, empfinden sie, die nächste Wohnung, ich möchte jetzt kurz werden, ist die Nacht. Sie zieht sich überall schon durch. Ja, wir hatten schon die Trockenheit. Oder es gibt verschiedene Arten dieser Dunkelheit oder wie man sie empfinden kann, so wie wenn man durch die Wüste geht oder als Unkonzentriertheit oder eben als Dunkelheit oder als Langeweile oder es ist nichts mehr, leer, alles leer. Was soll man tun? Im Grunde ist es eine Entbehrung. Ich finde Gott nicht mehr, ich meine ihn nicht zu finden. Aber damit werde ich endlich losgelöst von allem, was nicht Gott ist. Losgelöst von dem, dass ich immer nur etwas fühlen will in meinem Gebet. Eine Reinigung. Und ich werde einen Widerstand spüren, manchmal sogar gegen Gott. Oder eine Erstarrung oder eine totale Hilflosigkeit. Was ist denn die Ursache davon? Will Gott quälen, wenn ich ihn schon so tief erlebt habe in kurzen Zeiten der Vereinigung? Mir ging nie so auf, was Sünde ist, wie ich die dunkle Nacht, über die dunkle Nacht gelesen habe. Wenn wir uns vorstellen, dass sich Gott in seiner Liebe mit uns Menschen vereinigen will und noch so viel dazwischen ist. Und all das muss erst aus mir raus, bevor sich Gott total mit mir vereinigen kann. Ich muss gereinigt werden. Gott will nicht mein Leid. Gott will nicht meinen Schmerz, wenn ich mit ihm gehe. Aber ich bin ein Mensch in der Sünde. Und wenn das Licht Gottes auf mich fällt, das mich total glücklich machen würde, tut es weh. Und ich muss die dunkle Nacht aushalten, bis das Licht nicht mehr weh tut, damit ich endlich in Gottes Licht glücklich bin. Und ich muss diese dunkle Nacht aushalten, weil mich das Licht Gottes so blendet in meiner Sünde und in all dem, was in mir verbogen ist, bis ich endlich lerne, im Dunkeln zu sehen und den Herrn zu sehen. Und es kann sein, dass oft ein äußerer Anlass ist. Ich glaube, das ist für uns wichtig, dass ein äußerer Anlass zu dieser dunklen Nacht sein kann. Der Tod eines Menschen, ein schweres Versagen, eine Krankheit oder dass ich mich im Moment mit einer Situation nicht abfinden kann. Der Anlass. Aber Gott benutzt es, um mich ganz tief zu reinigen. Und ich habe das eigentlich so kennengelernt, dass es einen Schritt in dieser Nacht gibt, der ist der allerwichtigste. Dass ich nicht ausweiche, sondern dass ich wie durch die Schallmauer durchgehe. Ja. Ich erinnere mich an manche Gespräche, wo mir Leute gesagt haben, ja, ich habe schon Gebetserfahrung, aber irgendwo stehe ich dann plötzlich vor einer Mauer. Und dann hören sie auf. Nein, das ist genau der Punkt, dass ich ganz bewusst hineingehe in das Dunkle, weil ich weiß, dass in diesem Dunklen Gott ist. Dass ich bewusst durch diese Mauer gehe, wenn ich Gott finden will. Sonst werde ich nie weiterkommen. Dass ich ganz bewusst da hineingehe. Die Nacht kann lange dauern, sie kann mehr oder weniger intensiv sein. Dazu kommen oft Versuchungen gegen den Glauben, gegen die Hoffnung, gegen die Reinheit, gegen den Frieden, Verfolgung, Krankheit, Erfolglosigkeit. Der Schmerz der Seele ist weit schlimmer als der Schmerz, den uns der Körper manchmal bereiten kann. Es gäbe noch so viel darüber zu sagen. Ich möchte versuchen, an einem Vergleich es deutlich zu machen, den der Johannes vom Kreuz nennt. Wenn feuchtes Holz ins Feuer getan wird, dann wird es nicht sofort zur Glut, sondern dann fängt es erstmal an zu rauchen und zu stinken und schwarz zu werden, bis es so langsam austrocknet und bis es dann endlich in Glut verwandelt wird. Und so ist es, wenn Gott uns in sein Feuer hineinnimmt, in das Feuer dieser Stufen, die wir besprochen haben, dann kommt erstmal alles aus uns heraus, was nicht in Ordnung ist, und wir kommen uns sehr schwarz und hässlich vor. Wir sind es auch. bis dann endlich das Feuer uns so durchglüht, dass wir mit dem Feuer eins werden, dass wir selbst zur Glut werden. Damit kommen wir zu der größten Gnade, die Gott auf dieser Welt einem Menschen schenken kann, zu der Vereinigung mit Gott, die nie mehr aufhört. Stellen wir uns das so vor, dass die Seele, der Mensch muss schon noch was tun dabei. Im Gegenteil, Teresa sagt, der Mensch wird dabei nicht in eine totale äußere Ruhe genommen, sondern manchmal in einen sehr aufreibenden Dienst. Aber er kehrt immer wieder zurück in diese Vereinigung mit dem Herrn, die immer da ist, und der Friede, der nie mehr aufhört. Es gibt keine Trockenheit mehr und keine Dunkelheit mehr, sondern ständig ist dieser Mensch mit Gott eins. 1. Korintherbrief 6,17: Wer sich Gott nähert, an ihn bindet, wird ein Geist mit ihm. Das heißt aber nicht, dass das Kreuz fehlt in dieser letzten Stufe. Das größte Kreuz, sagt Teresa, dass noch einmal der Kampf mit sich selbst beginnt. Denn alles, was so ein Mensch tut für den Herrn, das kommt einem wie nichts vor. Es ist doch klar, wenn zwei sich lieben, werfen sie doch einander nicht vor, du, das habe ich jetzt für dich getan. Doch es ist alles selbstverständlich. Und man hat immer das Gefühl, ich schulde dem anderen noch so viel. Ja, das ist ein ganz schwacher Vergleich für diese Wohnung. Interessant ist, glaube ich, auch für uns, weil es uns hilft in den vorausgehenden Stufen, dass wenn die Seele total mit Gott vereint ist für immer, dass man überhaupt kein Verlangen mehr hat, irgendetwas zu fühlen oder geistlich in irgendeine Begeisterung zu kommen. Das ist viel tiefer, viel, viel tiefer und viel selbstloser ist diese Liebe. Es kann einem auch passieren, dass noch so fromme Worte gesprochen werden und es geht nichts mehr rein, man kann nichts mehr anfangen. Es geht nichts rein. Und Teresa sagt, es können so viele Anfeindungen und Verfolgung kommen. Es geht nichts mehr rein, weil man total erfüllt ist von Gott. Es kann sein, dass der Herr einen in seine Passion hineinführt. Und dass sehr viel Leid auf solche Leute zukommt. Aber sie sind total mit ihm vereint und in Frieden. Und es wird Freude für sie, mit dem Herrn zu leiden. Was sollen wir tun? Ich möchte noch ganz kurz sagen, das Wichtigste für uns, dass wir jede Phase der Hingabe ganz tief ausleben. Dass wir nicht schielen, was könnte höher sein und so weiter. Dass wir das ganz tief leben, denn das Fundament muss fest sein. Dass wir immer so beten, nur so beten wollen, wie es der Herr gerade will und wie er sich von uns lieben lassen will. Ich kann mich erinnern auf einem Kurs, wo mal einer mich gefragt hat, wie ich eigentlich bete, und ich weiß nicht, was er sich erwartet hat. Er war jedenfalls sehr enttäuscht, wie ich gesagt habe, ich bete immer so, wie es mir im Augenblick möglich ist zu beten. Ja, das ist das Allerwichtigste, dass wir so beten, so wie uns der Herr im Moment führt. Und dass wir nicht fragen, wo bin ich? Sondern dass wir es einfach zulassen, dass er mich führt. Und er führt mich mit so einer Sorgfalt, sie wird mich von Stufe zu Stufe in der Hingabe betroffener machen, mit welcher Sorgfalt und Liebe mich der Herr führt. Und wenn wir danach fragen, kommt eigentlich dann nirgends Anbetung vor? Überall. Was ist Anbetung? Wenn ich mich hineingebe in den Willen Gottes, wenn ich mich hineingebe und immer tiefer hineinwachse in die Hingabe an ihn. Das ist tiefste und letzte Anbetung. Auch die hat ihre tiefen Schichten und ihre Stufen. Ich möchte es mal bis dahin nur lassen. Ich denke, dass wir am nächsten Abend noch einmal ein Stück draufkommen bei den Versuchungen, die ich heute nur so ein bisschen gestreift habe, die Versuchungen in den verschiedenen Stufen der Hingabe. Aber ich meine, wichtiger ist der Gesamtüberblick, dass wir wissen, es gibt eine Hingabe, wo ich nichts mehr tue. Es gibt ein Gebet, wo ich nichts mehr tue. Dass wir den anderen so sein lassen, der vielleicht mitten in einem Lied plötzlich aufhört zu singen, weil ihn Gott ganz woanders hinnimmt. Oder dass ich weiß, dass es so etwas gibt, wenn es an mir geschieht. Dass ich weiß, dass meine Liebe selbstlos werden muss, immer selbstloser, immer selbstloser. Es kommt überhaupt nicht auf das Fühlen an. Das sind so die Marksteine, die mich ein Stück weiter führen. Bis ich gar nicht mehr merke, dass ich Gott liebe, weil es so selbstverständlich geworden ist.
Und so hoffe ich und möchte ermutigen, Mut zu haben, den Weg mit Gott zu gehen. Zu wissen, es gibt viel mehr Wege, wie Gott führt. Bereit sein, sich führen zu lassen. Aber dann nicht andere irgendwie zu sagen, der ist schon weit oder der ist nicht so weit, sondern Gott sei Dank, der Herr führt ihn auch, er führt mich auch. Man kann staunen, man kann dankbar sein. Der Herr führt auf den verschiedenen Stufen der Hingabe. Und es tut gut, dabei auch etwas zu wissen über diese Gesetze des geistlichen Lebens. Thank you.